Missionsgeschichten, sie haben mich schon immer interessiert. Und eine ganz besonders, schon als Teenager habe ich im Schatten des Allmächtigen gelesen, das Tagebuch von Jim Elliot. Jim war bereit, zu den Aucas-Indianern nach Ecuador zu gehen, um dort diesen unerreichten Stamm zu kontakten, um diesen Menschen im Dschungel das Evangelium zu bringen. Er verlor sein Leben. Die giftigen Pfeile der Aucas trafen ihn bei der ersten Kontaktaufnahme. Oder auch die Geschichte von Bruce Olsen, der als junger Mann ohne Missionsgesellschaft nach Kolumbien ging, um dort im Dschungel das Evangelium einem Stamm zu verkündigen. Sein Buch, Ich schwör's bei diesem Kreuz, ich töte euch, hat mich damals als Teenager tief beeindruckt. Unsere Annelie, sie hat ihre spannende Lebensgeschichte als Missionarin in ihrem Buch Bis ans Ende der Welt mit ihm aufgeschrieben und vor einem Monat, ein bisschen länger als ein Monat, waren hier Christoph und Susanna Henrich und haben uns berichtet, dass sie nach Indonesien gehen wollen. Und letzten Sonntag hatten wir wieder Missionare hier, Familie Burtisch, die uns sehr lebhaft berichtet haben, wie vielseitig Missionsarbeit sein kann. Und heute verabschieden wir unsere Ingeborg, die die meiste Zeit ihres Lebens in Bolivien als Missionarin gedient hat und jetzt wieder bereit ist, in dieses Land zurückzugehen, um zu dienen. Was haben eigentlich alle Missionsgeschichten gemeinsam? Was finden wir in allen Missionsberichten? Was ist es, was im Grunde jeder Missionar haben muss, wenn er Gewohntes und Vertrautes hinter sich lässt und in ein unbekanntes, unsicheres Land geht? Oder was ist es, was Missionsbiografien so spannend macht? Auf diese Fragen gibt es viele Antworten. Aber eine Antwort wäre auch, Missionare haben eine gewisse Risikobereitschaft. Du kannst nicht auf das Missionsfeld gehen, ohne bereit zu sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Übrigens, der Duden definiert den Begriff Risiko als möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Verluste und Schäden verbunden sind. Gehst du ein Risiko ein? Da kannst du Geld verlieren, dein Gesicht verlieren, deine Gesundheit, vielleicht sogar dein Leben. Keine Missionsarbeit ohne Risiko. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das geht nicht. Aber ist es überhaupt möglich, Christ zu sein ohne Risikobereitschaft? Darum soll es in dieser Botschaft gehen, die ich unter das Thema gestellt habe, mutige Risikobereitschaft im Dienst der Liebe und zur Ehre Gottes. In unserer westlichen Welt, das wissen wir alle, da wird das Wort Sicherheit ganz groß geschrieben. Jeder will Sicherheiten haben. Sicherheitsgarantien verlangen Staaten voneinander. Und wir alle haben unsere Versicherungen. Haftpflicht, Unfall, Brandschutz, Lebensversicherung, Reiseversicherung. Es gibt eine Vielzahl von Versicherungen und ich habe gehört, Menschen geben ihr halbes Gehalt für Versicherungen aus. In der Zeit der Pandemie waren die Menschen sogar bereit, viele ihrer Freiheiten für die Sicherheit aufzugeben. Aber letztlich, Leute, ist absolute Sicherheit eigentlich ein Mythos Es gibt sie nicht. By the way, wir sind heute Morgen alle ein Risiko eingegangen, hierher zu kommen. Die Leute von der Alp, die mussten eine kurvenreiche Strecke darunter fahren. Was hätte da nicht alles passieren können? Da kommt einer, der zu viel getrunken hat, dir entgegen und kriegt die Kurve nicht und rennt in dich rein und das war's. Und ob dein Herz zu schlagen aufhört, bevor diese Predigt zu Ende ist, das weiß niemand außer Gott. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, was heute Nachmittag oder morgen oder in der nächsten Woche passieren wird. Ungewissheit und Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft. Das ist eigentlich die Luft, die wir atmen täglich. Es gibt kein Leben ohne Risiko. Und deshalb müssen wir uns verabschieden von diesem Mythos. Und Leute, ich predige das ja zuallererst mir. Eigentlich bin ich auch ein Typ, der gar nicht so risikofreundlich oder risikobereit ist. Vielleicht ein bisschen auch ein Nachteil im Leben. Früher, glaube ich, hatte ich ein bisschen mehr so dieses Motto No Risk, No Fun. Aber je älter ich werde, desto mehr liebe ich es, die Dinge zu kontrollieren. Also, meine Kinder, die machen sich manchmal lustig. Ich frage sie, also soll ich es riskieren, wenn ich bei Zalando eine Jeans bestelle? So ein Blödsinn. Das Leben ist nicht sicher. Egal, ob wir gläubig sind oder ungläubig. Wir werden alle krank. Wir alle können Unglück erleben. Und wir alle sterben. Die Sterbensrate liegt immer noch bei 100%. Hans-Peter Reuer, der schreibt in seinem Buch, das ist es hier, das Buch Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst, ein ganzes Kapitel über dieses Thema Sicherheit und Gewissheit und ein Kapitel, wo er das so beschreibt, hat auch ein bisschen diese Predigt inspiriert. Und er schreibt da, wir Christen sind heute vor allem darauf bedacht, bewahrt zu bleiben und haben Angst, für das Reich Gottes Risiken einzugehen. Wir sind nicht mehr bereit zu leiden und zu sterben für die wichtigste Sache der Welt, für die Person Jesus Christus. Und Ryer bezieht das auf alle Christen. Das heißt, nicht nur die Missionare, die zu den unerreichten Stämmen gehen, müssen eine gewisse Risikobereitschaft haben, sondern eigentlich sollte jeder Christ bereit sein, für die Sache Christi Risiken einzugehen. Natürlich ist das nicht falsch, um Bewahrung zu beten. Wir sind jeden Schritt abhängig von Gott. Wir haben auch für Ingeborg gebeten, dass Gott sie bewahrt vor dem Bösen. Gott kann bewahren und tut es auch oft. Aber wir dürfen als Christen nicht dem Mythos der Sicherheit verfallen und aus Angst vor dem Unbekannten unseren Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, hier auf dieser Erde vernachlässigen. Der berühmte China-Missionar Hudson Taylor, der sagte einmal über sein Leben, mir ist das Wichtigste, Gottes Willen zu tun, koste es, was es wolle. Und ich möchte mit einigen Beispielen aus der Schrift uns ermutigen zu einer mutigen Risikobereitschaft im Dienst der Liebe und zur Ehre Gottes. In 2. Samuel 10, da wird uns berichtet, wie David eigentlich durch eine ziemlich nette Geste, ja, er schickt zu den Ammoniten Boten, weil der König gestorben war, sozusagen um seine Beileidsbekundung auszudrücken. Und was machen die Ammoniter? Sie demütigen die Boten, sie demütigen die Diener von David, indem sie ihnen die Bärte abschneiden und auch ihre Obergewänder abschneiden. Das war ein Zeichen der Demütigung. Es verärgerte David natürlich. Und es kommt zu einem Konflikt, denn die Ammoniter, die verbünden sich mit den Syrern gegen die Israeliten und es zieht ein großes Heer auf. Von zwei Seiten wird David angegriffen. Und dann lesen wir dort, wie Joab, der Befehlshaber der israelitischen Streitkräfte, seine Armeen teilt und er setzt seinen Bruder Abishai über die eine Hälfte des Heeres und er befehligt die andere Hälfte des Heeres und in Vers 11 vereinbaren sie dann, sich gegenseitig zu helfen und dann kommt dieses große Wort in Vers 12. Sei stark und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber möge tun, was gut ist in seinen Augen. Mit anderen Worten sagt hier Joab, ich habe jetzt hier eine militärisch-strategische Entscheidung getroffen. Wir werden von beiden Seiten angegriffen. Und wir haben unser kleines Heer hier geteilt. Das eine ist da, das andere ist dort. Wir haben keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Weil Gott hat es mir nicht offenbart. Er hat es mir nicht klar gesagt. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Sache zu riskieren oder die Flucht zu ergreifen. Ich überlasse das Ergebnis Gott. Der Herr aber möge tun, was gut ist in seinen Augen. Meine Lieben, es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, in denen wir vielleicht sogar von mehreren Seiten bedrängt werden. Und wir müssen strategische Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, was der Ausgang ist. Und ich glaube, es ist gut, mutig voranzugehen, etwas zu riskieren und nicht zu fliehen. Letztlich das Ergebnis Gott überlassen. Es ist richtig, für die Sache Gottes etwas zu riskieren. Eine zweite beeindruckende Episode von einer mutigen Risikobereitschaft im Dienst der Liebe und zur Rede Gottes finden wir im Buch Esther, Kapitel 4. Die meisten von euch haben sicherlich die Geschichte schon gelesen. Es ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ein Jude namens Mordechai, er lebt im 5. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit des jüdischen Exils in Persien. Seine jüngere, verwaiste Cousine Esther hatte er in sein Haus aufgenommen, er hatte sie adoptiert. Und Esther war eine wunderschöne Frau. Und die Geschichte wird ausführlich im Buch Esther erzählt, wie es dazu kam, dass Esther ausersehen wurde als Frau oder zur Frau des Königs Ahasveros, auf Griechisch Xerxes. Sie wurde erwählt zur Frau des Königs, die Frau des Königs zu sein. Ein großes Privileg, aber auch eine gefährliche Sache. Und dann gab es diesen Haman, diesen aufgeblasenen Fürsten, Beamten, der da im Hofstab des Königs Ahasveros diente und der konnte Mordechai, wahrscheinlich auch aus Neid, weil der clever war, wie er, keine Ahnung, er konnte Mordechai und alle jüdischen Flüchtlinge nicht leiden, er hasste sie. Das war ein richtiger Antisemit und wollte da schon den ersten Holocaust einführen. Und er überredet den König, ein Dekret zu erlassen, um alle Juden im Perserreich zu vernichten. Was der König nicht wusste, ist, dass seine Gemahlin eigentlich Jüdin war. Und dann folgt diese Szene, wo Mordechai seine Adoptivtochter Esther bittet, es einfach zu riskieren, vor den König zu treten und sich für das Volk Israel, für das Volk Gottes und für die Sache Gottes einzusetzen. Warum war das ein Risiko? Nun, deshalb, weil es gab dieses königliche Gesetz in Persien. Elias, die Perser hatten ganz komische Gesetze, ehrlich. Aber die hatten dieses Gesetz, dass jeder getötet werden sollte, der ohne Aufforderung zum König hineingeht, es sei denn, der König reicht ihm das goldene Zepter entgegen. Esther wusste das. Aber ihr war auch klar bewusst, dass die Existenz ihres Volkes auf dem Spiel stand. Hören wir, was Esther Mordechai ausrichten ließ. Esther 4, Vers 16. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienern ebenso fasten. Und dann will ich zum König hineingehen. Auch wenn es das gegen das Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Wenn ich umkomme, so komme ich um. Was ist das für eine Risikobereitschaft? Esther wusste nicht, wie die Sache ausgeht. Sie hatte keine spezielle Offenbarung von Gott bekommen. Gott wird im Buch Esther nicht einmal erwähnt, dass er direkt geredet hätte. Aber sie traf ihre Entscheidung aufgrund von Weisheit und Liebe zu ihrem Volk. Und ich glaube, dass sie Gott vertraut hat. Deshalb dieser Aufruf zum Fasten, zum Beten. Und das war richtig so. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Könnten wir das sagen? Wären wir bereit, unser Leben zu riskieren, um andere zu retten? Noch ein drittes Beispiel für mutige Risikobereitschaft zur Ehre Gottes. Es ereignete sich in Babylon um das Jahr 600 vor Christus, als das Volk Israel im babylonischen Exil war. König Nebukadnezar hatte ein goldenes Standbild aufstellen lassen und befohlen, dass alle Einwohner von diesem Bild niederfallen müssen und es anbeten müssen. Dann gab es diese 3 Freunde Daniels, Schadrach, Meschach, Abednego. Sie ehrten allein den Gott Jahwes und sie wollten sich nicht vor diesem Bild beugen und dieses Bild anbeten. War für sie ein No-Go. Können wir nicht machen, werden wir nicht machen. Nebukadnezar droht ihnen und sagt, wenn ihr das nicht tut, dann landet ihr im Feuerofen. Ihr werdet schmoren. Betet das Bild an. Nein, können wir nicht. Hört mal, was sie Nebukadnezar antworten. Daniel 3, Vers 16. Wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Finde ich ganz, ganz genial, wie sie hier einfach ganz klar bekennen, und auch dem König sagen, Gott kann uns aus dem Feuerofen retten, wenn er will. Er ist in der Lage, das zu tun. Aber selbst dann, wenn er es nicht tut, wenn er uns nicht bewahrt, werden wir dennoch das tun, was recht ist in Gottes Augen. Die fahren hier volles Risiko. Sie kannten den Ausgang nicht. Und im Grunde, ähnlich wie Esther, sagen sie, ja, wenn wir umkommen, dann kommen wir um. Sie sind bereit, für die Sache Gottes ein Risiko einzugehen. Gehen wir dann ins Neue Testament. Ich glaube, da leuchtet der Apostel Paulus ganz besonders als jemand hervor, der für das Evangelium, für das Reich Gottes, für die Sache Gottes bereit war, wirklich ganz große Risiken einzugehen. In der Apostelgeschichte lesen wir zum Beispiel, wie Paulus unterwegs nach Jerusalem ist. Und er kommt nach Caesarea und da kommt ein Prophet namens Agabus zu ihm. Und was tut dieser Agabus? Er nimmt den Gürtel von Paulus und er bindet sich symbolisch die Hände und die Füße damit und sagt in Apostelgeschichte 21, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und die Hände der Nation, und in die Hände der Nationen überliefern. Die Gläubigen, sie hören das und sie sind bestürzt und sie bitten Paulus, nicht nach Jerusalem zu gehen. Geh nicht, Paulus, nach Jerusalem. Du musst das nicht tun. Vers 13 entgegnet Paulus, warum weint ihr? Weshalb macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Und dann berichtet Lukas in Vers 14, schließlich gaben wir es auf. Und da schließt er ihn mit ein. Er schreibt einen Bericht. Und wahrscheinlich gehörte er auch zu denen, die gesagt haben, Paulus, don't go. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umstimmen zu wollen und sagten, möge das geschehen, was der Herr will. Paulus glaubte, dass seine Reise nach Jerusalem die Sache Christi voranbringen wird. Er hatte keine Ahnung, was genau ihn dort erwarten würde, aber er war bereit, für Jesus, seinen Herrn, den er liebte, auch sein Leben hinzugeben. Und hier wieder, die Geschwister reagieren dann ähnlich wie Joab, als er sagte, ja, der Herr möge dann eben tun, was gut ist in seinen Augen. Möge das geschehen, was der Herr will. Damit haben sie sich dann getröstet. Wenn man das Leben des Paulus betrachtet, dann wird klar, sein ganzes Leben war ein einziges Risiko. An die Geschwister in Korinth schrieb er, und diese Worte im 2. Korintherbrief, die wurden vor den Ereignissen aus Apostelgeschichte 21, die wir gerade gelesen haben, verfasst. Er schreibt da, und das müssen wir jetzt einfach uns nochmal in Erinnerung rufen. Ich lese den ganzen Text. Fünfmal habe ich von Juden die 39 Schläge bekommen. Dreimal wurde ich mit Stöcken geprügelt und einmal bin ich gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich habe viele Reisen gemacht und kam in Gefahr durch Flüsse und in Gefahr durch Räuber. Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk und durch fremde Nationen. Ich geriet in Gefahr in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer und auch leider durch falsche Brüder. Wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und durchwachte ganze Nächte. Ich litt Hunger und Durst und ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror und hatte nicht genug anzuziehen. Und zu allem kommt noch dazu, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um die Gemeinden. Können wir das hier heraushören? Paulus wusste nie, woher der nächste Schlag kommt. Jeden Tag riskierte er sein Leben für die Sache Gottes. Die Straßen waren unsicher, die Flüsse waren unsicher, vor seinem eigenen Volk war er nicht sicher, genauso wenig unter den Heiden. Die Städte waren unsicher, die Wüste war unsicher, das Meer war natürlich unsicher. Und dann gab es noch diese falschen Brüder. Vor denen war er auch nicht sicher. Und immer trug er diese Sorge um die Gemeinden. Hoffentlich bleiben sie auf Kurs und lassen sich nicht verführen. Für Paulus existierte keine Sicherheit. Im Grunde hatte er nur zwei Möglichkeiten, wenn er seinem Auftrag treu folgen wollte. Mit diesen Risiken zu leben oder eben sein Leben zu vergeuden. Seine Entscheidung war eindeutig, Apostelgeschichte 20, 24. Und ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Er riskierte sein Leben täglich. Und das war nicht leichtsinnig, sondern richtig. Was für ein Vorbild für mutige Risikobereitschaft im Dienst der Liebe und zur Ehre Gottes ist doch Paulus. Aber auch die ersten Christen in der Urgemeinde, auch sie haben gewusst, wenn wir Jesus nachfolgen, dann riskieren wir unser Leben. Stephen Neal, er schreibt in seinem Buch Die Geschichte der christlichen Mission, dass in den ersten drei Jahrhunderten, als das Evangelium sich wie so ein Lauffeuer verbreitete, jeder Christ wusste, früher oder später werde ich über meinen Glauben Zeugnis ablegen, auch wenn ich dabei mein Leben riskiere. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was es bedeuten würde, in einem Kontext zu evangelisieren, wo wir den Menschen, die das Evangelium hören, keine Versprechungen machen können, dass das Leben, wenn man Christ wird, hier auf Erden noch viel besser wird. Komm zu Jesus und dann wirst du reich und dann wird alles Roger sein und es wird dir gut gehen und du wirst immer gesund sein. Nee. Wenn wir sagen würden, ja, komm zu Jesus, er ist die Antwort auf die Schuldfrage. Er ist für deine Sünden gestorben, er ist der Erlöser, er ist der Herr. Vertraue ganz dein ganzes Leben ihm an. Aber wenn du jünger wirst, dann riskierst du dein Leben. Genauso haben die ersten Christen evangelisiert. Mit diesem Bewusstsein hat Paulus das Evangelium verkündigt. Und die ersten drei Jahrhunderte der christlichen Gemeinde waren ein Beispiel für Wachstum, weil erstaunlicherweise trotz aller Gefahren hat sich das Evangelium immer weiter verbreitet im ganzen Römischen Reich. Es war ein Wachstum unter großer Gefahr. Aber genau das für Jesus alles zu geben, für ihn alles zu riskieren, genau das war das Mittel, das den Wert und die Kostbarkeit Jesu ganz hell erstrahlen ließ. Weil diese Menschen waren bereit, für ihn wirklich alles zu geben, weil sie genau wussten, das ist der wahre Schatz, den ich gefunden habe. Und dafür riskiere ich auch mein Leben. Kirchenvater Tertullian schreibt um das Jahr 200 nach Christus, wir werden zahlreicher, so oft wir von euch dahin gemäht werden. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche. Im 2. und 3. Jahrhundert waren die Märtyrer sozusagen die besten Missionare, weil sie wurden gefoltert, sie wurden umgebracht. Und sie haben ihre Henker, bevor sie gestorben sind, gesegnet. Und sie haben den lebendigen Gott gepriesen. Und die Leute haben gesagt, wie können die das? Was haben die, dass sie das können? Bereit zu sein, einfach ihr Leben hinzugeben für diesen Gott. Christsein heißt, sein Leben zu riskieren. Auch der Reformator Martin Luther, eigentlich alle Reformatoren, ich erwähne ihn, weil wir mit ihm hier in Deutschland besser vertraut sind. Er wurde auch verfolgt und hat sein Leben riskiert für die Wahrheit des Evangeliums. Und er unterscheidet sehr deutlich, Hans-Peter Reuer erklärt das ja auch in seinem Buch, von ihm habe ich das. Er unterscheidet deutlich zwischen Securitas, Sicherheit, und Certitudo, Gewissheit. Und Luther war der Meinung, als Christen sind wir nicht immer sicher, aber wir haben eine ewige Gewissheit. Und um diese Spannung zwischen Sicherheit und Gewissheit auszudrücken, gebrauchte er ein Bild. Und er sagte, ich hänge über einem riesigen Abgrund und halte mich fest an einem seidenen Faden. Aber der Faden hält. Nirgends in der Bibel finden wir das Versprechen, dass Gott die äußeren Umstände des Lebens immer so lenken wird, dass wir immer sicher sind. Manchmal hängen wir über dem Abgrund. Aber was ist dieser seidene Faden, der mich dann doch hält? Was hat Tausende von Missionaren die Kraft gegeben, ihr Leben zu riskieren, um Christus zu den unerreichten Stämmen und Völkern der Welt zu bringen und ihn dort zu ehren? Was gibt Ingeborg und was gibt uns heute die Kraft aus unserer Bequemlichkeit und der Illusion der Sicherheit aufzubrechen und etwas für Jesus zu riskieren? Was ist es, dass wir wie Joab den Kampf gegen den Feind aufnehmen und sagen können, ja, um seines Namens willen, ich versuche es. Der Herr aber möge tun, was gut ist in seinen Augen. Oder wie Esther dem Volk Gottes dienen wollte und sagen konnte, und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Was ist es, dass wir vor dem Feuerofen der Bedrängnis vielleicht mal stehen können und uns nicht vor den Göttern dieser Welt beugen? Ich glaube, die Antwort auf diese Fragen finden wir in Römer 8. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und dann werden einige Risiken aufgezählt hier von Paulus. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Leute, Christsein heißt, ein gewisses Risiko einzugehen. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie auch euch verfolgen, hat schon Jesus gesagt. Sich auf Gott einzulassen, das ist kein Spaziergang auf dem Ponyhof. Es ist gefährlich. Unter Umständen verliert man sein irdisches Leben. Und dann sagt Paulus durch den Heiligen Geist, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Meine Lieben, die Kraft zur mutigen Risikobereitschaft liegt in dem Wort Gottes, in der Verheißung Gottes, dass letztlich uns wirklich nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Es ist also nicht Heldentum oder Abenteuerlust oder irgendwie ein besonders starkes Selbstvertrauen oder der obskure Gedanken irgendwie durch meine Leistung und das, was ich tue, irgendwie Gottes Gunst mir verdienen zu müssen. Nicht das ermutigt uns für die Sache Gottes, was zu riskieren, sondern unser tiefes kindliches Vertrauen in Gottes Liebe. Das ist der seidene Faden, der hält über dem Abgrund. Und dazu möchte ich euch heute ermutigen, für Gottes Sache, für sein Reich, für seine Ehre bereit zu sein, auch Risiken einzugehen. Wir haben es auch hier als Gemeinde erfahren, wie Gott Gnade schenkt, wie er hält. Denken wir doch nur an das Projekt dieses Anbaus mitten in der Pandemie. Das war alles mit einigen Risiken verbunden. Aber Gottes Liebe hat uns bis hierher getragen. Und mit dieser Gewissheit wollen wir in die Zukunft schauen. Sicherheiten haben wir keine, aber wir haben die Gewissheit, dass Gott mit uns ist und uns ans Ziel bringen wird. Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden. Und mit diesem Gedanken wollen wir auch dich, liebe Inge, sozusagen entlassen. Wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen. Aber nimm dieses Wort auch ganz mit. Und wir haben es natürlich auch selber alle gehört. Es ist wichtig, uns das mal klar zu machen, was es bedeutet, einfach für unseren Herrn, für die Sache Gottes was zu riskieren. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, der hat, ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe aus diesem Buch, seine Predigt bei der letzten internationalen Mitarbeiterkonferenz der Fackelträger in England mit folgender Geschichte beendet. Major Thomas war damals schon 91 Jahre alt. Also so alt bist du noch nicht, Ingeborg, gell? Da hast du noch ein paar Jährchen. Ein beeindruckender Mann, der für die Sache Gottes vieles riskiert hat. Und er beendete seine Predigt mit folgender Geschichte. Ein Schiff befand sich auf dem hohen Meer, als ein furchtbarer Sturm aufkam. Nachdem die Mannschaft eine Zeit lang versucht hatte, dem Sturm zu trotzen, erkannten sie die aussichtslose Lage und alarmierten die Seerettung. Das Rettungsteam hörte den Notruf und die Männer machten sich augenblicklich bereit, das gefährdete Schiff zu retten. Ein junges Mitglied der Rettungsmannschaft, noch ein Teenager, er schaute in die finstere Nacht und das tobende Meer. In seiner Angst rannte er zum Kapitän des Rettungsschiffes, klammerte sich an seinen Arm und sagte: "Sir, wir können da nicht hinausfahren in die dunkle Nacht. Wir werden nie mehr zurückkehren." Der alte Kapitän nahm die Hand des Jungen, schaute ihm in die Augen und sagte: "Junge, da draußen im Meer sind Menschen, die verloren sind. Sie kämpfen um ihr Leben und sie warten verzweifelt auf Hilfe. Mein Sohn, wir müssen zu ihnen hinausfahren und wir müssen nicht zurückkommen." Meine Lieben, wir müssen mit Jesus hinausgehen Und wir müssen nicht zurückkommen. Lass uns beten.